Willkommen bei «Anders kompliziert». Das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Mein Name ist Andrin Wacker. Heute gehört ein weiteres Gespräch mit dem Rudi Füchslin. Er ist Professor an der ZHAW und beschäftigt sich mit computerbasierten Modellierungen von komplexen Systemen. Über das werden wir im Podcast auch schwätzen. Aber keine Angst, wir beleuchten das Thema mehr aus einer ethischen und weniger aus einer technischen Perspektive. Und zudem erklärt der Rudi gekonnt, was Computermodelle sind, was die können, was die nicht können und was es für Herausforderungen gibt, wenn man mit Modellen arbeitet. Das ist natürlich auch ein aktuelles Thema. Unter anderem werden ja Computermodelle für verschiedene Anwendungen gebraucht, nicht nur für das Wetter, sondern auch für das Klima oder für Ausbreitungen von Infektionskrankheiten. In den ersten Minuten des Podcasts stürzen wir gerade ein bisschen in die Tiefe, erholt uns dann aber wieder und fangen mit den Basics an. Zum Schluss gehen wir vor allem auf die Herausforderungen ein, die sich in der Wissenschaftskommunikation ergeben, wenn man komplexe Systeme oder eben komplexe Erkenntnisse erklären und vermitteln muss. Rudi erklärt, wie wichtig das ist, dass man unterscheidet zwischen Modell in der Forschung und Modell als Entscheidungsunterstützung. Und dann muss man auch unterscheiden zwischen möglichst wertfreien Aussagen dazu, was Computermodelle sozusagen ausspucken und zum Beispiel politische Entscheidungen, die unter anderem auf Szenarien aus Computermodellen beruht, aber eben nicht nur. Wir reden darüber, wie wichtig dass es ist, dass wir weiterhin diskutieren und nicht einfach andere überzeugen und Recht haben. Und sehr wichtig, und da werden einige wohl einen Seufzer ablassen, wie wichtig dass es wäre, dass man ein grundlegendes Wissen in Statistik hat. Er bezieht sich da vor allem auf die, die Wissenschaftskommunikation macht. In dem Sinn, viel Spass beim Zuhören. Rudi, willkommen beim Podcast. Danke, dass du dir wieder Zeit nimmst.
Ja, das ist mir ein grosses Vergnügen.
Wir reden heute über ein Thema, das auch in den letzten Jahren wieder mal in der Öffentlichkeit war, und zwar über Computational Modeling oder eben Computermodell. Übersetzt auf Deutsch, würdest du das auch so sagen?
Ich würde das sicher so sagen. Ich glaube, was man hier klar muss unterscheiden, sind Computermodelle rein in der wissenschaftlich-technischen Anwendung und Decision Support, Entscheidungsunterstützung mit Computermodellen. Und ich glaube, das ist das, was in den letzten 2,5 Jahren, jetzt auch von unserer Gruppe, für das BAG, eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist, beziehungsweise etwas, was ich müssen und dürfen lernen, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen, wir machen ein Modell innerhalb von einem disziplinären wissenschaftlichen Kontext und wir bringen Modell in einem transdisziplinären Austausch raus und verbinden es sozusagen mit der Mitwelt.
Okay. Also sehen wir schon, es gibt da einige Interfaces und Kommunikationswege, die wahrscheinlich viele Herausforderungen mit sich bringen. Und ich glaube, die werden wir auch diskutieren heute. Und wir fangen wahrscheinlich ganz kurz an, mit wieso es Sinn macht, überhaupt über das zu schwätzen. Und dann sicher auch noch einige Ausdrücke vielleicht ein bisschen zu erklären, damit die Leute wissen, was es überhaupt geht. Und auch ich weiß, was es überhaupt geht. Du hast schon gesagt, es gibt in dem Fall einfach Herausforderungen, wo es eigentlich, sagen wir mal, nötig macht, um darüber zu schwätzen, was sind Computermodelle oder Computational Models und wie soll man darüber schwätzen. Du hast jetzt schon gesagt, es gibt hier den Aspekt, dass man Computational Modeling macht in der Wissenschaft selber versus Decision Making. Können wir nachher sicher noch kurz darauf zurückkommen. Sind das so die Herausforderungen, die es auch sinnvoll macht, darüber zu schwätzen? Also gibt es wirklich Herausforderungen, die wichtig sind, sag ich mal, auch für die Öffentlichkeit, für einen Podcast?
Absolut, absolut. Ich meine, für mich ist der wichtige Aspekt, dass man, oder sagen wir es mal so, ich komme aus dem Computermodellieren. Das heisst mit anderen Worten, ich finde natürlich Computermodell absolut eine tolle Sache und ein tolles Hilfsmittel. Ich meine, insofern bin ich natürlich, sagen wir mal, ganz ein bisschen parteiisch. Schließlich verdiene ich mein Geld mit dem. Nur, ich glaube tatsächlich, dass Computermodelle uns wirklich helfen können. Allerdings müssen wir alle, und das schließt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch die Medien und letztendlich die Politik und die Öffentlichkeit, die das aufnehmen, wir müssen besser verstehen, wie wir die vorhandenen Kapazitäten und Möglichkeiten, die wir in der Modellbildung haben, noch besser ausnutzen können. Das hat wirklich ganz verschiedene Aspekte. Ich glaube, wir als Menschen können das besser machen. Wir müssen aber ganz klar sehen, dass natürlich immer mehr Modelle auch von künstlichen Intelligenzen genutzt werden. Und da wir nolens volens wahrscheinlich dort, ja, sagen wir es mal so, mehr Detailentscheidungen und wie detailliert die Entscheidungen dann sind, das wird sich weisen, an automatisierte Routinen abgeben, macht es vielleicht schon ein bisschen Sinn, dass wir darüber Gedanken machen, was passiert jetzt da eigentlich, wie gehen wir mit dem um, wie können wir das nutzen, wo sind aber auch die, meiner Meinung nach, also vorhandenen, erheblichen Probleme, die können auftreten.
Jetzt gerade, wenn du künstliche Intelligenz ansprichst, und dort ist es wahrscheinlich auch so, dass man nicht mehr genau weiß, wie die Entscheidung getroffen ist worden. Ich habe es auch schon mal angesprochen, dass man sagt, also wenn man weiß, was ist die Ausgangslage, und dann ist klar, was rauskommt, und bei einer KI ist dann nicht mehr ganz klar, allenfalls, wieso jetzt die Entscheidung getroffen oder wieso das rauskommt, wie es rauskommt.
Das ist absolut richtig, oder? Ich meine, das ist das grosse Thema von der Explainable AI. Man muss sich, darf sich aber da keine allzu grossen Illusionen machen. Wir sind auch, wenn eine Gruppe von Menschen miteinander interagiert, wenn eine Gruppe von Modellierern miteinander interagiert und Fachwissen aus der Epidemiologie und aus der Mathematik und was weiß ich, aus was für ein Gebiet zusammenfließt, dann ja, entwickelt sich da auch eine Dynamik, die nicht immer hundertprozentig verstanden ist. Und jawohl, ich finde es zentral, dass wir besser verstehen, wie künstliche Intelligenzen auf ihre Entscheidungen kommen. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch noch ein interessanter Prozess, ein bisschen besser zu verstehen, wie eigentlich Wissenschaft, also menschliche Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Politiker, Politikerinnen, andere Stakeholders zu ihren Entscheidungen kommen. Und ich behaupte, dass es auch dort durchaus noch ein bisschen Erklärungsbedarf gibt, weil es gibt so ein paar Sachen, die sich so einschleichen, vielleicht kommen wir später dann auf das, so Einschleichungsprozesse, die, glaube ich, relativ wichtig sind, wenn man das Modell will benutzen und wenn man will verstehen, was sie für Konsequenzen haben.
Okay, ich komme sicher noch dazu, und also, aber es ist noch spannend, dass das Hirn von einem anderen Menschen auf eine Art eine Blackbox ist, wo man nicht genau weiß,
ja, das ist so,
was jetzt da vorgeht. Okay, fangen wir mal mit ein bisschen Begriff, bevor wir dann ein bisschen ins Thema eintauchen. Ich glaube, alle haben das Wort wahrscheinlich Computational Modeling oder Computermodell schon mal gehört, aber was ist eigentlich, kannst du das kurz erklären, was ist ein Modell, was bedeutet das?
Ja, das ist natürlich eine von diesen grossen Fragen. Ich meine, es gibt verschiedenste Ansätze, den Begriff Modell zu definieren. Ich möchte da gar nicht tief in philosophische Ideen eindringen, aber ich glaube, was man kann sagen, ist, wir, wenn wir die Welt beobachten, dann generieren wir Messgrößen. So, und die Messgrößen, die stehen gegenüber Variablen, die man in einem Modell drin hat. In einem Modell drin hat man mathematische Variablen, das sind normalerweise schlichtweg nichts anderes als irgendwelche Zahlen, Funktionen, was weiß ich was. Wir glauben zu verstehen, beziehungsweise wir haben eine Modellvorstellung, wie sich die Zahlen zum Beispiel in einem zeitlichen Verlauf entwickeln. Und wir tun die Regeln, wo wir glauben, begriffen zu haben, die implementieren wir in einem Computer, dann machen wir von einer gewissen Startbedingung aus, wo wir auch wieder zu wählen haben, berechnen wir, was kann passieren in Zukunft und vergleichen das nachher wieder mit den Messgrößen. Es ist absolut zentral, und das, also das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass eine Messgröße nicht das gleiche ist wie eine Variable. Es ist die grosse Kunst vom Modellieren, Messgrößen und Variablen miteinander in Verbindung zu bringen. Es ist auch hier absolut wichtig, dass man versteht, dass also man hat manchmal immer die Idee, eine Messgröße, das ist in einem gewissen Sinn etwas Absolutes. Ja, in einem gewissen Sinn ist sie etwas Absolutes, aber was wir können messen, ist zum Beispiel immer auch eine Funktion von, ja, was wollen wir überhaupt messen, was haben wir für Messgeräte zur Verfügung, was gibt es für andere Bedingungen. Oder? Ich meine, wir könnten, um jetzt hier wieder ganz konkret auf die Situation Pandemie zurückzukommen, ja, wir könnten zum Beispiel Bewegungsmuster von allen Menschen und den Gesundheitszustand von allen Menschen als Observable nehmen. Das wäre dann ganz sicherlich, gäbe es, meiner Meinung nach, einigermaßen präzises Modell. Nur das können wir nicht und ich meine, wir wollen auch nicht. Es gibt ganz viele Gründe, warum dass wir nicht wollen wissen, oder dass wir nicht wollen, dass jemand weiss, wo wir zu jedem Zeitpunkt vom Tag sind. Mhm. Und es ist wichtig beim Aufbau von einem Modell, dass man sich darüber im Klaren ist, dass Modellvariablen, die rein mathematische Abstraktionen sind und tatsächlich beobachtbare Grössen, das sind zwei unterschiedliche Sachen und die müssen zueinander passen. Mhm. Super komplizierte Modelle, die nicht können unterstützt werden mit entsprechenden Messgrössen, das sind nicht wert. Mhm. Weil das Einzige, was man dann machen kann, ist, dass man, ich meine, das gibt's immer wieder, dass man macht ein super kompliziertes Modell und das hat 38.000 Variablen, messen können wir 3 und dann machen wir über die anderen 37.997 Variablen machen wir educated guesses, das heisst, wir schätzen sie. Ja gut, das ist ja schön, aber das ist einfach eine Pseudorealität, die man dann aufbaut.
Aber jetzt gerade, okay, das heisst, es gibt Variablen, das ist das, wo man ins Modell hineingeht, also die Theorie ist und das Experiment real life, sage ich mal, wo man Beobachtung macht, jawohl, die Observables. Aber wenn jetzt du 3 Variablen hast und 37.000 bräuchtest, hat das aber trotzdem noch einen gewissen Wert, das Modell?
Absolut. Ich meine, man muss sich einfach fragen, was können wir aufgrund von dem, was wir realistischerweise wissen, aussagen? Mhm. Und wenn, da gibt es 2 Sachen. Erstens, und das denkt mir auch etwas Wichtiges. Ich weiß es nicht. Das kann die richtige, das kann eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf eine Frage sein. Ja. Und das ist eine Aussage per se, wo unter Umständen ganz wichtig kann sein, dass man auch einfach zugibt, dass man sagt, look, die Variablen, die Messgrößen, die wir haben, die reichen nicht, um eine vernünftige Aussage zu machen. Das ist schon mal eine wichtige Tatsache. Dann kann man durchaus mit reduzierten Datensätzen kann man sehr, sehr sinnvolle Sachen aussagen. Oder? Meine, wenn du zum Beispiel die Temperatur am nächsten Wochenende weisst, meinetwegen Temperatur und zu erwartenden Niederschlag, ja, das reicht, um ein Fest zu planen. Du brauchst nicht mehr als die 2 Grössen. Wenn genau, dass es jetzt wo, wie windet, ist für die meisten Grillfeste voll oder anderen sozialen Aktivitäten vollständig irrelevant. Mhm. Also insofern kann man durchaus mit kleinen Datensätzen sinnvolle Sachen aussagen. Mhm. Sagen wir, wenn wir über Ökonomie reden, dann bringen die Leute immer irgendwie das Bruttosozialprodukt und die Inflation und was weiß ich im Moment noch gerade den Gaspreis und ziehen aus dem Schluss. Mhm. Ja, ich meine, es sind 3 Grössen. Inwiefern dass sie sinnvoll sind, sollen die Fachleute beurteilen, aber ich meine, es sind nur 3 Grössen und aufgrund von denen treffen wir Entscheidungen. Und jetzt ist die Frage, ja, sind die Entscheidungen, die wir treffen, eigentlich fundiert? Mhm. Man kann mit ganz kleinen Modellen, natürlich man muss sich immer überlegen, was man will aussagen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt vom Modell. Wenn man mit einem Modell Zukunft voraussagen, ja, das wäre schön, wenn man das kann und das. Ich meine, es geht zum Beispiel bei Wetterprognosen. Oder? Wetterprognose ist eine Aussage der Zukunft. Mhm. Und die stimmt mit erstaunlich höherer Wahrscheinlichkeit. Also wir sind, soweit ich da informiert bin, in der Lage, vorauszusagen, mit 95%iger Trefferwahrscheinlichkeit, wie sich das Wetter in den nächsten 24 Stunden entwickelt. Das ist eine tolle Sache. Jetzt gibt es aber Modelle, meine Modelle haben auch noch einen anderen Zweck. Modell könnt uns neben der Aussage, neben absoluten Aussagen über die Zukunft, können sie uns eben auch helfen, relative Impacts zu verstehen. Ich komme jetzt wieder zu dieser Modellbildung für Pandemien zurück. Man kann zum Beispiel studieren, was bringen Non-Pharmaceutical Interactions, das heisst Kontaktbeschränkungen und ähnliche Massnahmen, was bringen die, wenn man sie nur in der Schule appliziert. Und das kann man für eine ganze Reihe für einen ganzen Parameterraum kann man studieren. Gibt es Bereiche in dem Parameterraum, wo das viel bringt oder bringt das generell wenig? Lohnt sich das? Und das ist dann das Rohmaterial, mit der Politik sollte Entscheidungen treffen. Und das ist eine Aussage, wo man mit relativ wenig Parametern einen ganzen Parameterraum kann abscannen kann. Man kann, und das scheint mir auch wichtig zu sein, mit einem Modell die Existenz oder Nicht-Existenz von Zweitrundeneffekten studieren. Menschen sind nicht so gut drin, Zweitrundeneffekte zu sehen, da können Computer relativ gut.
Kannst du kurz erklären, was ein Zweitrundeneffekt ist?
Ja, machen wir zum Beispiel, ich bleibe ein bisschen bei der Pandemie, weil das, ja, an dem haben wir sie aufgehängt. Wir haben vor 5 Jahren eine Studie gemacht, wo die Frage war, und dort ist es noch wirklich um Grippe gegangen, also ich betone, was ich jetzt sage, bezieht sich auf Grippe und nicht auf Covid. Dort haben wir uns gefragt, nehmen wir an, wir haben einen Impfstoff, der mengenbeschränkt ist. Aus irgendwelchen Gründen haben wir nicht genug davon. Wer tun wir jetzt zuerst impfen? Ja. Und in der Schweiz haben wir sehr vernünftigerweise das Prinzip, dass die Schwächsten zuerst geimpft werden, also die most vulnerable, die werden zuerst geimpft. Ja. Schwächsten heisst auch die anfälligsten, und das sind natürlich, also ich meine, da gibt es verschiedene Kategorien, aber so ein bisschen als Proxy, das sind die älteren Leute. Ja. Das finde ich sehr gut, dass man die älteren Leute impft. Jetzt muss man sich aber darüber im Klaren sein, das, was wir eigentlich wollen, ist, dass die älteren Leute nicht krank werden. Die Schwächeren, die sagen wir mal verletzlichsten, dass die nicht krank werden. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, das zu erreichen. Möglichkeit Nummer 1 ist die direkte Impfung. Möglichkeit Nummer 2 ist, dass die Leute, die Krankheit am meisten verbreiten, das sind natürlich Leute, die sehr aktiv sind, so wie wir, dass man die zuerst impft. Also ich meine, wenn man die Verbreitung von der Krankheit stoppt, dann tut man natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand ansteckt, eben auch reduzieren. Und das gibt Parametersituationen. Ich betone, Covid ist keine sättige Parametersituation, aber es gibt Parametersituationen, wo der indirekte Schutz durch Ausbremsen von der Ausbreitung effizienter ist und mehr Leben rettet. Sogar dann, wenn man eben nicht, wenn man nicht die Schwächsten zuerst impft, sondern die meisten Verbreitenden zuerst impft, dann schützt man die Schwächsten am effizientesten. Und das ist ein Zweitrundeneffekt.
Dann sehe ich schon Probleme in der Kommunikation, vermutlich. Das ist sehr schwierig, um nachher erklären, wieso soll ich mich jetzt impfen, wenn es doch die anderen sind, die geschützt werden.
Das ist
richtig. Okay.
Können wir ganz kurz 3 Wörter anschauen? Und zwar Repräsentation, Simulation und Szenario. Ich glaube, vor allem Simulation und Szenario sind immer wieder mal Ausdrücke, wo man hört.
Sehr gerne. Eine Simulation ist die Rechnung, die zu einem Modell gehört. Ich habe ein Modell, das ich annehme, dass es Interaktionen zwischen den Variablen im Modell, zwischen den modelldefinierten Grössen gibt. Und jetzt muss ich ja da ganz konkret umsetzen für eine bestimmte Situation. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Wetter. Wir haben relativ gute Vorstellungen davon, was die Physik vom Wetter ist. So, jetzt aber die Vorstellungen alleine, die nützt mir noch nichts. Jetzt muss ich eine Simulation machen. Und dann gibt es ganz einen Haufen Detailentscheidungen, die getroffen werden müssen und die technisch realisiert werden. Ich meine, wie viele Messpunkte habe ich und wo sind die Messpunkte und wie genau sind die Messgeräte und tue ich die Luftfeuchtigkeit berücksichtigen und was weiß ich. Also ganz einen Haufen Sachen. Das ist dann das, was die eigentliche Simulation ist. Das Modell gibt mir nur, die zeigt mir, welche Grössen ich analysieren kann und was die aufgrund von irgendwelchen Analysen gewonnenen Interaktionen sind. Und die Simulation ist dann die Umsetzung. Und die spielen dann ja auch zum Teil ökonomische Fragen eine Rolle. Ich meine, kann ich es mit einem Computer machen? Brauche ich 50 Supercomputer? Schließe ich mich mit anderen Leuten zusammen, um das zu machen? Ganz einen Haufen Detailfragen. Das ist der Unterschied zwischen Modell und Simulation. Du hast vorhin noch eine Repräsentation und Szenarien genannt.
Ja, genau.
Zuerst zu den Szenarien. Dort ist es mit unter einem Szenario, versteht man eine Annahme darüber, wie bis anhin unbekannte Parameter sind. Nehmen wir zum Beispiel an, gehen wir wieder zurück zu der Pandemie, wir fragen uns, was passiert jetzt, wenn wir Varianten, Covid-Varianten haben, wo wollen wir sagen? Weniger ansteckend, aber mehr Hospitalisierungen verursacht. Ja, haben wir denn geführt zu einer Überlastung vom Spitalsystem? Ja oder nein? Und da können wir uns einen Zielkorridor von verschiedenen Ansteckungsraten, von verschiedenen Fatalitätsraten und so weiter. Da können wir sozusagen einen Datenraum aufspannen, wo wir sagen, der und der Parameter wollen wir in diesem Bereich analysieren, der Parameter wollen wir in diesem Bereich analysieren. Und dann tun wir mal alle die Szenarien sinnvoll, die sinnvollen Szenarien durchrechnen und schauen, können wir irgendeinem von diesen Szenarien in eine gefährliche Situation hinein oder bleibt alles im Grünen oder haben wir überhaupt keine Chance? Verschiedene. Ich meine, man muss, Szenarien bedeuten halt nichts anderes, oder beziehungsweise die Verwendung von Szenarien, die passiert immer dann, wenn man aus was immer das dann auch sein mögen für Gründe, Parameter nicht kennt. Und es gibt Parameter, die kennen wir halt einfach nicht. Wir wissen nicht, wie sich eine zukünftige Variante von dem Virus entwickeln wird. Wir müssen auch, wenn wir Klimamodell machen, wir wissen unglücklicherweise nicht alles und müssen uns aber auf verschiedene Sachen vorbereiten. Das sind Szenarien. Die Repräsentation, das ist eine ganz heikle Fragestellung. Weil Repräsentation bedeutet im Wesentlichen, welche Variablen geben wir ein vollständiges oder sagen wir mal mindestens in der Näherung vollständiges Bild von der Realität. Und das ist eine ganz schwierige Auswahl, weil ich meine, eine Simulation ist nicht die Realität. Also das muss man sich einfach schon mal wirklich auch ganz klar machen. Und die Frage ist, ja, wie nahe sind wir jetzt mit diesen Daten und dem Input, den wir zur Verfügung haben, wie nahe sind wir an der Realität? Die Realität bzw. die Simulation ist ein Abbild von der Realität. Wenn ich ein Stück Literatur lese, das ist das Abbild von dem, was wirklich passiert ist. Oder wo sich irgendjemand, oder vielleicht auch, wo man sich irgendjemand vorgestellt hat. Aber das ist nicht das Ereignis selber. Ein ganz Haufen Aspekte, die nicht erwähnt werden. Ich meine, gute Literatur, ich mache den Vergleich sehr bewusst. Oder gute Literatur ist ein Beispiel dafür, wie man Sachen, wie man die unwesentlichen Sachen auch weglässt. Oder ich lese sehr gerne Thomas Mann, und wenn man Thomas Mann liest, dann hat man irgendwie den Eindruck, dass das, was vermittelt wird, die Szenarien und Szenen, die geschildert werden, die haben den Eindruck, die werden sehr vollständig geschildert, aber natürlich wissen wir nicht alles. Es wird nicht alles erzählt, und das ist ja gut so. Oder? Und insofern tue ich Modellbildung und Literatur näher aneinander bringen.
Okay, also beim Modellbild kannst du auch nicht alles erzählen, aber trotzdem kann es nachher etwas Schönes, sag ich mal, Schönes oder etwas Nützliches rauskommen.
Ganz genau.
Hinten raus. Okay, das heisst, eine Simulation ist, wenn einfach das Modell sozusagen läuft und dann ein Szenario ist, wenn man unterschiedliche Parameter, ich glaube, gesagt hat, vergleicht und schaut, eben, jetzt gerade beim Klima, sag mal, was passiert, wenn es 1,5 Grad ist, wenn es 2 Grad Erwärmung ist oder 3 Grad. Wäre das sozusagen ein Szenario, was passiert? Okay.
Ja, und meine, beim Klima gibt es natürlich nach wie vor offene physikalische Fragen. Also, ich meine, Fachleute mögen mich da korrigieren, aber wir wissen, soweit ich informiert bin, das mag heute schon wieder anders sein, wir wissen nicht ganz genau, was Wolken für einen Einfluss haben. Ja, dann müssen wir halt eine Annahme treffen. Und wir wissen dann auch, okay, also die Größe, die müssen wir jetzt noch besser erforschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, ja, der Einfluss von dieser einzelnen Größe im Modell ist sehr gross, ja, dann ist das ein gutes Argument, um die Größe zu erforschen. Sollte sich zeigen, dass der Einfluss nicht so gross ist, ja, dann kann man sich fragen, ob man das jetzt auch noch wissen muss. Oder man, sagen wir, nicht etwas anderes Wichtigeres analysiert. Aber auch das, oder, ein Modell kann uns helfen, die beschränkten, es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit und Human Power und so. Das kann uns auch helfen, unsere Kräfte an den Orten zu applizieren, wo sie am meisten bringen.
Okay, ich glaube, gerade spannend, kommen wir gleich dazu, wo Modelle sagen, eingesetzt werden, jetzt gerade in der Wissenschaft. Es ist ein Unterschied, ob man es jetzt in der Wissenschaft braucht, für eine rein wissenschaftliche Frage. Wie du jetzt gerade gesagt hast, kann es sein, dass man etwas studiert und merkt, ah, da gibt es eine Lücke, da müssen wir noch weiter etwas machen. Oder da kann man neue Ideen gewinnen wahrscheinlich für experimentelle Ansätze. Und dann das andere ist ja dann, was wir erst schon oft angesprochen haben, eben gerade bei Covid oder beim Klima geht es darum, auch Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Gibt es auch bei der Wissenschaft, oder gibt es auch ein paar Beispiele, die du jetzt vielleicht noch kannst sagen, oder gibt es da auch Herausforderungen, wo wir jetzt als normaler nicht Modellierer sich nicht bewusst ist. Also ich meine es nicht unbedingt zu technisch wahrscheinlich, wenn wir nicht unbedingt gehen. Aber was gibt es da für Herausforderungen im Beispiel?
Die grösste Herausforderung für mich beim Modellieren im wissenschaftlichen Kontext ist das Zusammenbringen von Experiment und Theorie. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber ich habe vorhin sehr darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen experimentellen Observablen und Variablen im Modell. Und das habe ich durch Scheitern, also wirklich auch durch Scheitern gelernt. Also ich meine, Modellierer, die möchten immer am liebsten jede Position und jede Geschwindigkeit von jedem Teil ihrer Modelle kennen. Und die Experimentatoren, die haben 3 Fluoreszenzmikroskopieaufnahmen. Und wie bringen wir da jetzt zusammen? Also für mich ist die grösste Herausforderung, wenn Modelle mit Experimenten zusammenarbeiten, dass das Modellierer und die Experimentatorinnen und Experimentatoren sich darüber im Klaren sind, wie sie das, was man messen kann, mit dem, was man im Modell, mit den Variablen, die im Modell vorhanden sind, wie man das in Einklang bringt und zu einem sinnvollen Match bringt. Das ist in der Wissenschaft die grösste Herausforderung.
Okay, also das ist einfach die Kommunikation zwischen dem Modellierer und dem User, das heißt wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich würde es nicht einmal unbedingt als User, oder? Meine, das ist ja der Daten, wenn man so will, sagt, der Datenprovider.
Okay.
Oder? Also, ich meine, der Experiment gibt ja den Input ins Modell. Und wenn das Modell nicht so konstruiert ist, dass es mit dem real existierenden Input kann umgehen, dann nützt das ganze Modell nichts. Das ist etwas, wo man also wirklich. Das kann ich also wirklich sagen, das erfahre ich immer, immer wieder. Auch gerade jetzt, ich bin in einem EU-Projekt mit dabei, wo wir wirklich, das ist die grosse Herausforderung. Wie bringen wir das, was real im Experiment vorliegt, mit dem, was wir im Modell drin haben, in Einklang? Das ist ein Kommunikationsproblem. Ich befürchte aber, es ist mehr als ein Kommunikationsproblem. Ich meine, es ist dann auch seit der Modellierung, ist es zum Teil dann auch ein Verständnisproblem, was kann überhaupt gemessen werden. Und da hat man dann zum Teil recht naive Annahmen auf Seite von den Modellierern, was man alles messen kann. Oder was als Projektleitungsperson hat man komplett versagt, und das habe ich jetzt zum Beispiel öfters einmal, da hat man komplett versagt, wenn Modellierer sagen, ja weißt du, das könnten wir schon rechnen, wenn nur die Experimentatoren die und die Messung gemacht hätten. Ja, nein, dann haben wir versagt. Oder das müssen wir müssen uns nicht überlegen, was wäre, wenn wir noch das und das Gerät gekauft hätten. Das ist alles wunderbar, wenn wir eine Haufen Sachen können machen. Aber wir müssen uns wirklich mit dem, was wir haben, zufrieden geben. Und das spielt im Labor eine gewisse Rolle, das spielt dann aber eben gerade auch beim Decision Support noch eine wesentlich größere Rolle. Ich meine, das beste epidemiologische Modell nützt nichts, wenn es mit Daten sollte geführt werden, die wir jetzt einfach nicht zur Verfügung haben.
Jetzt gerade mit der Wissenschaft ist wenn ich die Idee, dass wenn man das Modell macht, dass man kann, was nicht, dass man kann verstehen, was passiert, aber dass man wahrscheinlich auch kann wieder herausfinden, was macht Sinn, um jetzt zu testen. Zum noch weiterkommen und mehr verstehen. Also, ich meine, es gibt ja dann wahrscheinlich ein Feedback zum Experiment, oder?
Absolut. Das ist das, was ich vorhin, das ist ganz ein wichtiger Punkt, wo du da drauf hinzielst. Das ist von mir aus gesehen einer von den ganz wichtigen Aspekten vom Modellieren, dass man zeigt, schau, von welchen Grössen hängt das System eigentlich empfindlich ab und von welchen nicht. Weil das kann uns helfen, Modellvariablen zu definieren, neue Modellvariablen zu finden und aber auch genau zu sagen, oder besser zu sagen, mit was für einer Genauigkeit dass irgendetwas gemessen werden muss. Und das ist eine technische Frage, aber meine, für das Experiment ist das absolut matchentscheidend. Was müssen wir wie genau wissen, um ein sinnvolles Resultat überzukommen? Okay. Wenn wir ein Klimamodell machen, dann müssen wir Temperaturkurve der letzten Jahre, wenn wir nicht aufs 10.000. Grad kennen. Es reicht wahrscheinlich, wenn wir es. Also ich sage jetzt irgendetwas, das mag falsch sein, es ist wahrscheinlich gut genug, wenn wir es auf ein Zentelgrad wissen. Aber das müssen wir dann schon wissen. Es wäre nicht gut genug, wenn wir einfach eine Kategorisierung im Sinne von, ja, gestern war es kühl gewesen und heute ein bisschen wärmer, oder? Das reicht dann nicht.
Ja. Das reicht nicht für Grillparty. Ein bisschen.
Nein, das reicht dann nicht.
Ja. Aber ich denke dann, für die Wissenschaft ist eigentlich klar, was der Vorteil ist, was man daraus herausziehen kann. Aber da gibt es dann eben ein Kommunikationsproblem vom Data Provider und vom Modellierer. Viel komplizierter, denke ich, mir wird es eben halt, wenn es noch ein bisschen weitergeht, Kommunikation zu Decision Makers. Ich glaube, da hast du unter anderem interdisziplinär und transdisziplinär. Gell? Das sind so, wenn du innerhalb von der Wissenschaft kommunizierst oder dann eben außen kommunizierst, also werden transdisziplinär.
Genau.
Und das sind dann noch ein bisschen andere Herausforderungen.
Das sind fundamental andere Herausforderungen. Der Punkt ist, wenn ich innerhalb von der Wissenschaft kommuniziere, dann habe ich hier eine gewisse Sprache, ich habe gewisse Standards. Und das scheint mir wichtig zu sein, ich treffe selten Werturteile. Ich meine, der ganze Punkt von der Wissenschaft ist, das ist eine Stärke, aber schränkt natürlich auch ihre Anwendbarkeit ein. Der ganze Punkt von der Wissenschaft ist, dass sie sozusagen über weite Teile hinweg versucht, wertfreie Aussagen zu machen. Das heisst nicht, dass die Resultate wertfrei sind, ganz und gar nicht. Aber die Aussagen sollten wertfrei sein. Das hilft, kann auch Diskussion befördern. Oder? Ich meine, die Idee der Wissenschaft ist, dass man eben es geht nicht um eine Meinung, sondern es geht um etwas, wo man wir wirklich rational rechtfertigen und genau wissen, warum das irgendetwas ist, wie es ist. Es ist absolut notwendig, dass wir die Resultate aufnehmen und dann in einen wertebasierten Kontext hineinstellen. Das ist dann der Ort von der Entscheidungsfindung. Und das ist mir gerade jetzt aufgrund von den letzten 2,5 Jahren ganz extrem wichtig, dass die Wissenschaft und aber auch die Politik das Zusammenspiel besser versteht. Wir haben, ich sage es mal so, oder? Unser Motto ist immer give options, not advice.
Ja.
Wenn wir Wissenschaft soll Szenarien aufzeigen, soll das so gut wie möglich machen, muss sich aber gerade, und wir haben das Glück, in einer Demokratie zu leben, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die Werteentscheidungen, die werden nicht in der Wissenschaft getroffen. Die Wissenschaft muss die nicht machen, das ist eine grosse Erleichterung. Sie sollen sie aber auch nicht treffen, weil von da haben wir Gremien, Institutionen, die demokratisch bestimmt sind und wo etabliert sind. Mhm. Und was ganz heikel ist, ist in der Wissenschaft anfängt, sagen wir mal, Resultat vorsortieren.
Also nur gewisse Szenarien oder Optionen, die du vorher gemeint hast, kommunizieren.
Ja, genau, wenn man so ein bisschen anfängt. Oder? Wir wollen die Entscheidungen lenken. Das ist vielleicht sogar gut gemeint, aber nein, wir haben Gremien, die Entscheidungen treffen. Und das Beste, was man denen tun könnte, ist, wenn man so gut das halt möglich ist, ein vollständiges Bild kennt. Mhm. Das ist wirklich auch eine Transparenzfrage. Weil, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man anfängt, Sachen gut meinen. Alle Leute haben irgendwelche Interessen und unvermeidlicherweise auch gewisse Hintergründe, aufgrund von denen sie entscheiden.
Mhm.
Und der Witz von einer gut etablierten Politik und gut aufgestellten Politik ist, dass sie den Interessenausgleich macht und sich dessen bewusst ist, dass die Leute verschiedene Hintergründe haben. Und ich muss jetzt wirklich sagen, innerhalb von der Wissenschaft ist das ein bisschen wenig verbreitet, das Bewusstsein, dass man selber halt in einer sehr speziellen Situation steckt.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das dann funktioniert? Wenn jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, es ist ja wie eine Two-Way-Kommunikation, wo, sagen wir mal, man mit den Entscheidungsträgern kommuniziert, dass da Fragestellungen sind und dass man dann als Modellierer ein Modell hat, verschiedene, also eine Simulation macht, verschiedene Szenarien hat und dann sagt, es gibt Szenarien A, B, C, D, D und so weiter. Und das wird das dann vorgestellt, aufgenommen, interpretiert, Also wie läuft die Kommunikation? Du hast vorhin gesagt, beim BAG ist ja schon interagiert. Also ich finde es mega spannend, wie läuft das ab?
Ja, das ist eigentlich eine sehr positive Erfahrung, die wir hier machen können. Also, da
Okay.
möchte ich wirklich einmal ein Grenzchen finden für die Leute.
Mhm.
Das sind ganz erstaunliche, extrem belastbare Persönlichkeiten, die wir hier kennengelernt haben. Also, das darf ich also wirklich sagen.
Okay.
Es läuft im Wesentlichen so ab, wie du beschrieben hast. Für mich aber auch eine Lehre ist, dass man auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial haben. Die Gefahr ist ein bisschen die, dass man sagt, ja, die Wissenschaft erzählt uns jetzt das Wort. Beziehungsweise die Wissenschaft erzählt uns jetzt, was in 3 Monaten ist. Und so gerne ich das möchte, da können wir nicht. Und jetzt ist es wahnsinnig wichtig, und da haben wir wirklich noch Bedarf. Es läuft schon nicht schlecht, aber ich glaube, da können wir noch mehr rausholen, wenn wir uns wirklich darüber Gedanken machen, wie tun wir die Kommunikation, du hast vorhin ganz etwas Wichtiges gesagt, es sollte eine Two-Way-Kommunikation sein. Und das ist es noch nicht. Oder beziehungsweise, das ist es jetzt, wie ist es mit unseren Partnerinnen und Partnern, haben wir das können etablieren, aber generell ist es so ein bisschen, habe ich den Eindruck, dass wir nach wie vor in einer Situation sind, dass da kommt irgendjemand mit Expertenwissen und der sagt dann irgendetwas und das ist dann so.
Mhm.
Und das kritische Rückfragen stellen, auch die Fragestellung, ja, wie tue ich jetzt das, wo aus der Expertise rauskommt, wie tue ich das einbetten, wie sind dort Schnittstellen zu konstruieren, das ist immer noch zu wenig vorhanden, weil ich meine, man muss natürlich da schon auch sagen, oder? Die Wissenschaft hat natürlich schon auch Tendenz zu einer gewissen Immunisierung gegenüber derartigen Fragen. In dem Sinn, dass man alles hinter einem sehr komplizierten Jargon mit versteckt. Und ja, jetzt meine ich, komme aus der Physik, jetzt gerade in der Physik, ja, manchmal so ein bisschen die Attitüde hat, wenn irgendwie der ganz berühmte Physiker über seine Weltformel oder irgendetwas erzählt, dann hat man manchmal so ein bisschen die Attitüde von, ja, los, ich tue dir das jetzt erklären, aber weißt, eigentlich bist du viel zu dumm für das. Die Attitüde, die gibt's ja. Und
ja.
Das ist nicht hilfreich und die müssen wir da brechen.
Mhm.
Und ich weiß aber auch noch nicht, wie das geht. Und ich habe jetzt wirklich kein Patentrezept. Ich glaube, was wir sehr viel besser lernen müssen, sind Kommunikationsfragen. Und ich möchte mit Kommunikationsfragen, da gibt es einerseits sicher das Feld, wo man heute als Marketing und Marcom und so weiter bezeichnet. Mhm. Aber ich würde wirklich gerne beliebt machen, dass man ist, das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe, ja, schauen wir doch mal in die Literaturwissenschaft rein. Ich finde, aus der Literaturwissenschaft kann man sehr viel lernen darüber, wie man etwas gut erzählt.
Also, ich habe das Gefühl, dass mit der Wissenschaft ein bisschen mehr also eine Wissenschaftskommunikation müsste haben als nicht, Fach- oder Literaturwissenschaft. Auch zum sich ein bisschen dem auseinandersetzen, wie kommuniziere ich etwas richtig.
Absolut. Oder? Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wissenschaft ist das Produzieren von Resultaten und das Nutzbarmachen von diesen Resultaten für die Umwelt und für die Mitwelt. Und wir fokussieren uns darauf, nur unseren Kolleginnen und Kollegen, die genau den gleichen Hintergrund haben, an irgendeiner Konferenz, wo die 20 Leute, oder sagen wir, es sind schon mehr als 20, aber sagen wir, die 200 Leute auf der Welt oder auf dieser, wegen dem Kontinent, wo man jetzt halt gerade ist, die sich auch für das Thema interessiert und sowieso das meiste schon wissen, oder? Die treffen wir, um zu sagen, schau jetzt, der Parameter, den habe ich jetzt noch ein bisschen genauer bestimmt und dort habe ich noch einen Zusatzterm mit Formeln reingenommen und so weiter. Das ist alles wunderbar.
Mhm.
Aber das ist nicht der effizienteste Gebrauch von Wissen. Wir sollten das Wissen, das wir implementieren, das müssen wir breiter bekannt machen. Ich meine, die Idealvorstellung ist, dass man es den vielbeschworenen Grosseltern erzählen kann.
Mhm.
Das ist manchmal Sinn. Also, bei meinen Schwiegereltern funktioniert es jetzt zum Beispiel gut, weil die sind sehr interessiert und so weiter. Aber ich meine, da hat natürlich dann schon auch Grenzen. Aber wir sollten, glaube ich, wirklich wieder Wissenschaft als Element vom öffentlichen Diskurs sehen, wo die Pflicht besteht, Wissenschaft auch so zu erzählen, dass man, wie soll ich sagen, die essentiellen Aussagen herausgewinnen kann, auch wenn man nicht unbedingt jeden technischen Detail in jedes technische Detail hinein sieht. Also ich meine, am Schluss, schau, du kannst eine Bedienungsanleitung, oder man kann eine Bedienungsanleitung für eine Mikrowelle schreiben, auch wenn, also ich zum Beispiel weiss nicht hundertprozentig, wie meine Mikrowelle funktioniert. Ich habe sie aber, also bis jetzt habe ich sie, die meisten Funktionen habe ich zwischenzeitlich begriffen.
Also man muss sich vom, also gerade wenn man mit der, was hast du gesagt, kommuniziert, ein bisschen sich vom Fachjargon lösen können. Und das ist, eigentlich ist das schwieriger, als man das denkt, vermutlich. Es ist recht schwer, aus dem Fachjargon rauszukommen und etwas zu erklären. Schwerer, als man sich das vorstellt, vermutlich, oder?
Ja, sicher. Ich meine, man muss ja sehen, der Fachjargon, den hat man nicht nur wegen lustig entwickelt. Oder? Ich meine, wir reden ja nicht. Gerade wenn man meinetwegen über Statistik redet oder nicht, zum Beispiel. Ich meine, der dort enthaltene Fachjargon, der ist nicht entwickelt worden, weil man sonst nichts zu tun hätte, sondern weil er halt tatsächlich nützlich ist. Das ist genauso wie, ich bin vor kurzem für meine Mutter in so einen Nähmaschinenladen, darf ich die Marke nicht sagen, in so einen Nähmaschinenladen reingehen. Sachen posten und da stimmt mir noch was. Da gibt es so Werkzeuge, wo ich mir keine Ahnung, für was die gut sind. Und ich habe mich wirklich gefragt, für was ist echt da gut? Und da muss man ja sehen, die sind ja nicht entwickelt worden, die Werkzeuge, weil sie für nichts gut sind, sondern die haben einen ganz bestimmten Grund und der ist aber nicht so einfach zu vermitteln. Und jetzt ist halt schon die Frage, ja, wie übersetze ich das, was ich machen will und was ich mache in eine Geschichte, ohne dass ich jetzt sozusagen die halt zum Teil Erfahrung und Wissen fordernde Details muss verwenden. Und dort sind Wissenschaftler in der Regel sehr schlechte Wissenschaftlerinnen. Viel, sagen wir mal, viel sind sehr schlechte.
Ja.
Es ist auch, und da höre ich gerade aufreden, sorry.
Nein.
Das ist mir also wirklich noch ein wichtiger Punkt. Also man muss auch sehen, Kommunikation, Wissensvermittlung, Interface-Bildung, das ist nicht etwas, was man noch nebendran zu dann auch noch macht für die, wo ja, irgendwie, ja, wo man einfach noch, weil es halt ums Verrecken muss sein, macht man es auch noch. Oder das ist eine Disziplin für sich und eine komplexe Disziplin, wo vielleicht auch nicht alle Wissenschaftstreibenden selber in hoch genug Niveau könnt entwickeln. Ich meine, Wissensvermittlung, Kommunikation, das, was du mit deinem Podcast machst, das ist eine hochkomplexe und viel Hintergrundwissen erfordernde Tätigkeit, die muss geschätzt werden. Und wo nicht einfach noch etwas ist, was ja, die grossen Leute machen da ihre grossen Theorien und erzählen, dann hat es da noch ein paar ringsum Leute, die das ein bisschen raustragen. Nein, das ist nicht so. Da muss man sich auf Augenhöhe begegnen.
Aber vielleicht braucht es da noch mehr Profis. Meine, eigentlich gibt es ja sag ich mal, Wissenschaftsredaktoren oder Kommunikationsbüros an Unis und so. Also braucht es mehr so Leute wie früher, was nicht, Carl Sagan oder zum Beispiel, wo einfach begnadete Kommunikatoren sind und ich meine, das halt auch wirklich Fulltime machen. Das ist eben, so wie du sagst, das ist ein Fulltime-Job. Man kann nicht Wissenschaft machen und nebenan noch ein Kommunikator sein.
Ich würde so sagen, oder es gibt Leute wie Carl Sagan, die sind Naturtalent. Ich finde es schlecht, vergleiche das mit dem Spitzensport. Oder? Ich meine, das ist schön, wenn wir irgendwie drei Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben in der Schweiz, aber das ist nicht der Grund, warum das Sportförderung betreibt. Sportförderung macht man für den breiten Sport. Und Naturtalente, die brauchen keine weitere Unterstützung, die können es halt schon. Das muss man einfach sehen. Die können es eben von Natur aus. Deswegen sind es Naturtalent. Mir wäre es recht, wenn einerseits erkannt, ich glaube, auf der, wie soll ich sagen, rein handwerklichen Ebene, dort sind wir schon ziemlich gut. Also ich meine, es gibt Lehrgänge für Wissenschaft, Journalismus und das sind wirklich auch gute Leute. Was ich dort sagen würde, Wenn man jetzt ganz konkret beim Wissenschaftsjournalismus anpackt, dann würde ich unbedingt, wenn es eine einzige Wissensdisziplin gibt, wo Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten wirklich mit rauskommen, dann ist Statistik.
Okay.
Und das ist, also, meine, das ist wirklich, weil das ist sozusagen da, meine, und Statistik im Sinn jetzt auch vielleicht wirklich von Data Science. Was kann man eigentlich aus dem, was erzählt wird, herauslesen? Und ich stelle manchmal fest, das ist etwas, also wenn, ich bin mal früher an der Uni Dortmund und da hat mich der Wissenschaftsjournalismusprofessor gefragt, welches Fach müssen Wissenschaftsjournalistik Studierende besuchen, und dann gesagt, Statistik. Das ist, oder, meine, nicht Chemie oder so irgendetwas, weil dort lernen sowieso nicht genug, um dann wirklich etwas zu machen. Aber in Statistik kann man so viel lernen, dass es einem wirklich etwas bringt. Ich möchte aber einen etwas weitergehenden Diskurs haben. Ich möchte wirklich wieder einen gesellschaftlichen Diskurs haben. Was ist Wissenschaft und wie bringen wir Wissenschaft in die Gesellschaft hinein? Wie tun wir Wissenschaft auch wieder die unglückselige Trennung zwischen Erzählungen und Wissensvermittlungen, wie tun wir die wieder aufheben? Also ich meine, vor 200 Jahren, wo die ANG gegründet worden ist, die Aargauische Naturforschungsgesellschaft, das sind die Leute, da ist das über Wissenschaft geredet. Und heute, wenn ich für jedes Mal, wo ich irgendwie höre, ich habe, wie vorhin erwähnt, Physik studiert, wenn ich irgendwie für jedes Mal, wo ich in meinem Leben gehört habe, dass, also, ja, weißt du, in der Physik bin ich immer wahnsinnig schlecht gewesen und so weiter. Wenn ich für jedes Mal, sagen wir, einen Franken bekommen hätte, dann könnte ich jetzt zum Beispiel das Naturama neu finanzieren. Also, und das wäre immer noch genug für mich.
Ja. Aber du meinst auch, dass da gibt es gewisse Talente, aber man kann das natürlich auch üben. Es geht auch darum, man muss sich damit beschäftigen. Und gerade jetzt mit der Statistik finde ich spannend, ich habe das auch noch aufgeschrieben, als Frage eigentlich. Ist das dann, wenn du hörst zum Beispiel Drohnen nur der Statistik, die du selber gefälscht hast, nervt dich das denn das?
Oder ja, das nervt mich. So, gell? Okay. Weil das ist Blödsinn. Also das ist wirklich Blödsinn. Ich meine, Statistiken fälscht man, ich meine, klar, oder man kann böswillig etwas fälschen. Mm. Und das wird selbstverständlich gemacht und so weiter. Das hat, auf was die Aussage, die, soweit ich weiß, dem Churchill zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich von irgendjemand anderem ist, was dieser Aussage zugrunde liegt, ist ein ganz grosses Problem, das man natürlich schon hat. Und das ist, wie soll ich sagen, man hat einen gewissen Bias, oder? Ich meine, die Aussage, die reine Aussage, die man kann gönnen kann, aus einer Statistik hängt sehr davon ab, was man für eine Fragestellung stellt. Ja. Oder? Ich meine, deswegen bin ich zum Beispiel auch gegenüber, ich finde Smartvote, wir haben jetzt in Bruck gerade eine Diskussion, dass dort, wo ich wohne, man soll Smartvote einführen. Ich finde Smartvote etwas ganz Tolles, aber man muss schon darüber im Klaren sein. Es ist die Fragestellung, oder sagen wir es mal so, die Fragestellung, die Art und Weise, wenn man eine Frage stellt, hängt Einfluss dann sehr, wie die Antwort ausfällt. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Mhm. Und deswegen glaube ich, ein besseres Verständnis, wir sind Antworten fixiert. Ich will jetzt mal so sagen, wir sind Antworten fixiert, aber Wissenschaft ist nicht nur Antworten, Wissenschaft ist auch Fragen, es sind auch die richtigen Fragen. Mhm. Oder? Also wir tun uns viel zu fest auf die Antworten fokussieren, wir müssen uns wenn auch wieder lernen, dass das Fragestellen selber ist ein Teil von der Wissenschaft.
Mhm. Und wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten, dass man gute Fragen stellt, die nachher
absolut auch
sinnvolle Daten
geben. Absolut, absolut.
Okay. Was ich auch noch spannend finde, jetzt auch im Zusammenhang zu der Statistik, auf eine Art könnte man ja jetzt gerade wie, also es würde mich da gerade nerven, dass das ummodeln als Drohne nur dem Modell, das du selber gefälscht hast. Bei dem Modell ist man eigentlich so jetzt auch nicht Gefühl, bei Covid zum Beispiel der Fall gewesen, wenn man sagen wir mal macht verschiedene Szenarien oder man macht eine Simulation, man sagt, wenn das jetzt so und so weitergeht, dann gibt es den und den Peak, die Infektionswelle, und nachher macht man aber etwas dagegen, dann gibt es den Peak nicht. Und dann trotzdem steht noch, also das die Aussage von Wissenschaftler XY steht nachher immer noch im Raum, weil das kann man nachher noch anlesen. Das hat geheißen, wenn es so weitergeht, dann gibt es nachher Peak XY und so viele Infektionen. Ist aber nicht passiert. Und dann ist nachher im Nachhinein hat man das Gefühl, das Modell ist ja für nichts, ist ja für nichts gut.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier anschneidest. Ich meine, ich kann nur immer wieder predigen, dass was ist der Sinn von einem Modell? Die meisten Leute sind der Überzeugung, oder sagen wir es mal so, man hat vielfach das Missverständnis, dass Modell dazu dient, dass man mit dem Modell Zukunft voraussagt. Und das ist so der Gedanke, der hinter der Wetterprognose steckt. Oder? Mit der Wetterprognose sagt man Zukunft voraus. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Modell neben der Zukunftsvoraussage noch ganz andere Aspekte haben können. Ich meine, mit einem Modell kann man zum Beispiel die Vergangenheit besser verstehen. Das heisst, oder, wenn wir ein Modell haben und eine Simulation, ja, wenn die Simulation das ergibt, was wir schon beobachtet haben, dann wissen wir etwas über, dann verstehen wir die Vergangenheit. Oder mindestens, sagen wir es mal so, wir verstehen sie insofern, als dass wir ein Modell haben für sie. Wir können Modell dazu brauchen, die Gegenwart zu optimieren. In dem Sinn, dass wir sagen, schau, wir können mit einem Modell, wenn man dort und dort das und das macht, passiert dieses und jenes, oder wenn man es anders macht, passiert irgendetwas anderes. Ich meine, das sind ganz gewöhnliche Optimierungsprozesse. Wir können mit einem Modell, und das ist der höchste, das ist der anspruchsvollste Teil, wir können versuchen, die Zukunft vorauszusagen. Das ist aber wirklich nur ein einziger Aspekt. Und die Zukunftsvoraussagerei, die halte ich persönlich für, also da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, oder? Das ist nicht einfach. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal ein bisschen, gerade jetzt in dieser Pandemie, durch die vielen Stufen durch, wo es gegangen ist, nicht gut genug vermittelt worden. Das Modell, wir haben nicht genug Daten zur Zukunft voraussagen, wir wissen es einfach nicht so gut. Wir können gewisse Szenarien machen. Und die Aussage, die du vorhin getroffen hast, ja, wenn es so weitergeht wie jetzt, ja, was heisst denn da, wenn es so weitergeht? Meine, ja, meine, klar, wenn das und das, was wir jetzt annehmen, stimmt, dann passiert das und das. Meine, klar kann man das machen. Nur, wir müssen darüber klar sein, wir wissen halt eben nicht, wie es ist. Wir wissen es einfach nicht gut genug. Punkt. Und darum ist eine Voraussage von der Zukunft insofern schwierig und man muss sich immer darüber klar sein, wenn man das Modell, wenn man die Validität und den Wert von einem Modell beurteilt, muss man sich fragen, ja, für was habe ich es denn gebraucht? Also, ich meine, wenn ich es brauche, zum Zukunft voraussagen, dann ist es Mumpitz. Oder? Oder dann kann es Mumpitz sein. Ich meine, das Wettermodell ist es nicht. Das ist nicht Mumpitz, aber in anderen Branchen ist die Voraussage von der Zukunft Mumpitz. Nichtsdestoweniger ist das Modell außerordentlich wertvoll, weil es kann uns helfen, eben Second-Round-Effekte zu sehen oder Parameterräume abzuanalysieren oder so irgendetwas zu machen. Oder Sensibilitäten, das heisst, wie empfindlich ist das System auf Variationen in einem bestimmten Parameter drin, das kann das Modell helfen.
Also man kann dann
Das ist ja
schon
aber keine Voraussage von der Zukunft.
aber man sieht, wo man könnte am meisten Impact haben, wenn man etwas macht, zum Beispiel.
Ich mache konkret, darf ich ein konkretes Beispiel
Ja,
machen?
sicher,
Für
bitte.
etwas sehr Abstraktes. Ich studiere, habe das vor kurzem auch veröffentlicht, studiere die Ausbreitung von Krankheiten in einem räumlichen Kontext. Und weil ich ja nicht weiss, wie der Raum aussieht und weil ich nicht genau die Vernetzungsstruktur kenne, habe ich wie soll ich sagen, das einfachste denkbare, der simpelste denkbare Raum konstruiert. Und studieren das dort drauf. Das klingt jetzt gerade ein bisschen geschwollen, oder? Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie sich Wissenschaft immunisiert. Ich studiere nämlich die Ausbreitung von Krankheiten auf einem unendlich dimensionalen Simplex.
Why
So,
not?
why not? Why not? Ich meine, ich könnte jetzt klären, was da ist, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Der entscheidende Punkt ist, was man, ich habe gute Gründe, warum dass ich sage, look, das ist jetzt das einfachste denkbare Raummodell. Es kann sein, dass es kompliziertere Räume gibt, wo man dann mehr Details drin hat. Aber auf dem einfachsten Raum kann etwas Interessantes passieren. Wenn du zwei Krankheiten hast, wo gegenseitig, wo, wenn man die eine hat, ist man auch ein bisschen gegen die andere immunisiert, beziehungsweise vice versa, dann hängt die Ausbreitung, dann hängt die Fragestellung, ob die eine oder die andere Variante dominant ist, sehr stark davon ab, was wie schnell das die Ausbreitung von diesen Krankheiten sind. Das heisst, mit anderen Worten, wie stark das Non-Pharmaceutical Interactions sind. Interventions sind, Entschuldigung. Und was man dann daraus schliessen kann, ist, oder was interessant ist, ist, dass man kann sagen, ja, man könnte die eine Krankheit können wir unterdrücken. Nur wenn wir die unterdrücken, hat es plötzlich Raum für die andere. Okay. Und insofern müssen wir ganz genau überlegen, also wir müssen wirklich beobachten, wenn wir die eine unterdrücken, ja, geben wir dann plötzlich eine ökologische Nische für die andere frei. Und das heisst mit anderen Worten nicht, dass man nichts machen soll, aber man muss ein Auge drauf haben. Und natürlich kann ich dir jetzt nicht genau sagen, bei welchen Parametern und welchen Krankheiten das da passiert, aber ich kann zeigen, es gibt das Phänomen.
Du kannst auch qualitative Aussagen machen,
die
wichtig sind für Entscheidungsträfige auch, zum Beispiel jetzt gerade da.
Ganz genau. Okay. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch Grundlage für sehr viele wirtschaftliche Modelle. Oder? Ich glaube, nur sehr wenige ernstnehmende Wirtschaftswissenschaftstreibende sagen dir, ich weiß genau, in 5 Jahren haben wir so und so viel Prozent Inflation. Das kann man, also ich glaube, niemand Seriöses macht das. Aber ja, es gibt Leute, die sich, ich kann nicht darüber urteilen, ob das etwas wert ist oder nicht, aber ich meine, es gibt Leute, die sich sehr, sehr viele und glaube ich, auch sehr gute Gedanken darüber machen, ja, was müssen wir jetzt machen, um gewisse unerwünschte Effekte da abzumildern.
Okay. Du hast davor etwas gesagt, du gerade auch wegen Prediction of the Future, also wenn man Zukunft vorhersagen, ist dann wichtig, dass man ein Modell hat, wo sagen wir, auch rückwirkend funktioniert. Ist das etwas, was man macht, dass man sagt, ich habe jetzt ein Modell und vielleicht auch, was nicht, Klima oder so oder irgendetwas anderes, wo man sagt, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre mit meinem Modell gemodelt, also es simuliert und es funktioniert. Ist das dann hilfreich, zu sagen, okay, jetzt mache ich es nach vorne? Weiter.
Ja, das ist die grosse Hoffnung, dass man aus dem, was früher war, dass man sozusagen daraus lernt und dann Zukunft kann voraussagen. Ich meine, das hat zwei Aspekte, die man wirklich voneinander trennen muss. Der erste Aspekt ist, hat mein Modell genug interne Struktur, ist mein Modell eine gute Repräsentation von dem, was tatsächlich passiert? Ja, das kann man, ich meine, es ist nicht im absolut logischen Sinn ein harter Beweis, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für, was weiß ich was, für Prozess, irgendwelche Prozesse, habe ich ein Modell und das dort von diesen 30 beobachteten Events in der Vergangenheit dort 28 richtig abbilden, dann muss man sagen, gut, das ist schon mal einiges etwas. Jetzt muss man sich unterscheiden zwischen, recht technisch, ist es eine wirkliche Voraussage oder ist es schlicht ein Overfitting? Das ist ganz eine wichtige Entscheidung, ganz eine wichtige Frage. Habe ich jetzt nur mein Modell so feintuned, dass es zufälligerweise genau meine Daten erfasst oder erfasst tatsächlich die das grundlegende Prozess? Das ist eine Frage für sich. Aber man kann jetzt schon mal, nehmen wir mal eines an, man hat gute Gründe anzunehmen, dass Overfitting ausgeschlossen werden kann. Es gibt Techniken, die da zumindest helfen. Gut. Ja, dann kann ich anfangen, dann kann ich sagen, gut, ich glaube jetzt, mache jetzt eine Annahme, ich glaube, dass die Zukunft gleich funktioniert, wie die Vergangenheit funktioniert hat. Das ist eine Annahme. Die ist manchmal gerechtfertigt, also die kann man manchmal rechtfertigen. Wenn ich die Annahme treffe, dann kommt aber ein zweiter Punkt dazu. Habe ich jetzt genug Input-Daten? Verstehe ich meine Welt gut genug, um jetzt hier das, wo ich jetzt mal annehme, funktionierende Modell so aufzusetzen, dass ich eine Simulation mache, wo mir dann wirklich eine Aussage in Zukunft macht. Eben, Wetterprognosen funktionieren so und da funktioniert besser. Aufeinanderprognosen funktionieren ja auch so, oder? Also, dass man sagt, ja gut, look, also ich meine, wir wissen jetzt einfach, wenn es dort so und so, die und die Temperatur und der Wind, dann passiert dieses und jenes und das ist immer so und das haben wir in den letzten 100 Jahren da meistens gestimmt, dann wird es wahrscheinlich morgen auch stimmen. Wir haben eine vernünftige Aussage. Aber wir wissen auch, dass um die Aussage zu machen, brauchen wir wahnsinnig viele Daten. Das ist in der Medizin, oder? Das ist letztlich die Grundlage von der von der Medizin, dass man halt sagt, okay, ja, wir wissen nicht, was im Körper innen los ist, aber wir tun letztlich aus ganz wenigen beobachteten Grösse, Blutdruck und was weiß ich was, 3 oder 4 verschiedene chemische Pegel und dann noch Körpertemperatur, tun wir eine Diagnose für ein hochkomplexes System oder eine Therapie für ein hochkomplexes Systemdesign.
Ja. Aber dann ist jetzt in so Fall, also ich stelle mir jetzt vor, in so Fall, sagen wir mal, Medizin und Klima, ist es so, dass die Observables, die Beobachtungen eher korrelieren, was das richtige Wort ist, mit den Variablen, als wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, versucht herauszufinden, wie sich Gesellschaften entwickeln. Und dann, also es gibt ja, dass man ein Modell macht, wie entwickelt sich eine Demokratie und so weiter.
Ich würde sagen, da gönnt halt die schiere Masse, oder? Wir wissen halt, also meine Wetterprognosen sind alle daran interessiert, wir reden ja auch permanent vom Wetter jetzt, oder? Das ist ja ein beliebtes Thema. Sind halt alle daran interessiert, und da haben wir einfach 100 Jahre Erfahrung, und das, ja, das, klarerweise gibt es da schon, also ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass, ja, also dass jetzt Temperatur zum Beispiel, dass das ein sinnvolle Observablen ist, ich glaube, über da sind wir uns jetzt einig und die können wir auch, da müssen wir ganz genau, wie wir die abbilden, in einem Computermodell. Also da würde jetzt mal behaupten, da haben wir jetzt mal verstanden. Bei der Medizin ist es schon schwieriger. Dort haben wir ganzen Haufen Grössen, wo wir zumindest gute Korrelationen haben. Also ich meine, wir wissen, es gibt bestimmte Indikatorspiegel im Blut drin, wo halt einfach wirklich zeigt, wenn der Indikator hoch ist, oder wenn du einen hohen Zuckerspiegel hast, oder wissen wir, da ist jetzt nicht gut. Und natürlich, es gibt immer das Beispiel vom 97-Jährigen mit einem sehr hohen Blutzuckerspiegel, der 3 Päckchen Zigaretten pro Tag raucht, neben der Flasche Whisky, die er trinkt, das gibt es immer. Aber also das ist die absolute Ausnahme. Und selbstverständlich immer noch Marathon läuft. Also. Das muss man nicht sagen, oder? aber das ist die absolute Ausnahme. In der Medizin haben wir natürlich schon, wie soll ich sagen, dort arbeiten wir mehr mit Statistiken und das ist aber gut etabliert. Wenn wir jetzt zu der Gesellschaft gehen, und da möchte ich nochmal ganz kleinen Retourschluss dann zur Medizin machen, dann wird es komplizierter, weil wir wissen gar nicht, in der Gesellschaft wissen wir zu wenig gut, von was wir überhaupt reden. Ich meine, es gibt den grossen Diskurs, meine Machtkonzept Klasse, wo ich komme noch, bin, ich meine, du bist natürlich jung, aber ich bin schon so alt, dass ich noch, ich mag mich noch besinnen, früher.
Trotzmal,
ja, dort hat man noch über Klassen geredet, oder? Und meine, kann man da Konzept, ist das heute noch sinnvoll, ist es anwendbar, was heisst es genau? Ich meine, das ist eine grosse und ernsthaft geführte Debatte, die ich persönlich übrigens sehr interessant finde. Und wir wissen, in der Gesellschaftstheorie haben wir noch nicht einmal so eine klare Idee, ob die Grössen und Abstrakte, die wir haben, ob die überhaupt zutreffend sind. Führt mich, da mal einen kurzen Schlenker, den ich zurück zur Medizin machen möchte. Oder in der Medizin gibt es, ich meine, wir haben das Problem, dass wir man muss Statistiken machen. Und blöderweise gehen wir dann immer davon aus, dass Statistiken Durchschnitts, oder man interessiert sich sehr stark für Durchschnittswerte. Und das Problem ist eben, dass Durchschnittswerte misleading sein können. Oder? Ich meine, ja, ich traue mich jetzt gleich. Jetzt mache ich einen blöden Witz. Nein, es ist kein blöder Witz. Ich finde, aber meine, look, der Durchschnittsmensch hat einen Hoden und einen Eierstock. Oder?
Ja.
Und bei allen Debatten, die wir heute zu Recht führen, ist es halt doch so, dass bei den meisten Leuten ist es nicht so. Die meisten Leute sind eben, gehören zu einer anderen Gruppe.
Das ist eher selten, dass es so ist, ja.
Ja, ich meine, aber ich finde, es illustriert, normalerweise sollte man keinen solchen Witz machen, aber ich finde, das ist illustriert jetzt halt das Problem schon ein bisschen. Oder? Die Frage ist, ob der Durchschnittswert, ob der Durchschnitt kann leer sein. Ja, beziehungsweise nur ganz wenige können wirklich im Durchschnitt drin sein. Es kann sein, dass man, um das jetzt ein bisschen technischer zu sagen, eine multimodale Verteilung hat, wo es verschiedene Peaks gibt. Und für die Medizin ist es schwierig, so Typisierungen zu machen. Beziehungsweise man muss die statistischen Methoden dann halt auch auf das ausrichten. Und gute Medizin, das man heute macht, das macht man natürlich. Aber ja, dann muss man so Clusteranalysen machen und das ist dann also alles, das ist alles nicht so einfach.
Aber theoretisch kann man, ich meine, vor Klassenrat gesagt hast, das sind dann, wenn du jetzt Durchschnitt machst, kannst du eigentlich sagen, jetzt mache ich Kohorte, Alterskohorte, oder ich mache, wie du sagst, Klasse, wahrscheinlich würde ich sagen, sozioökonomische, und du so einteilen. Aber das kannst du eigentlich alles, ist das kompliziert, um das beides zu machen? Oder ich bin jetzt ein naiv, aber je nachdem, und dann siehst du, okay, es macht mehr Sinn, wenn man es sozioökonomisch einteilt. Und es macht mehr Sinn, wenn man es altersmäßig oder beides.
Ja, meine, in einer idealen Welt wäre es so, dass beides sinnvolle Resultate gibt. Aber jetzt muss man, glaube ich, wirklich auch wieder zwei Ebenen unterscheiden. Das ist mir wirklich wichtig. Die erste Ebene ist, was für Daten sind überhaupt vorhanden? Und jetzt gerade für die Pandemie ist es sehr wichtig, dass man Kontaktstrukturen, also wer hat mit wem Kontakt, wie groß sind Kontaktraten zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, dass man für das Daten hat. Da gibt es, oder? Da gibt es ein paar Standard-Materialien, also Standard-Datensätze. So besonders beliebt sind die von der Lara und von Manelli. Ganz wichtige Arbeit. Die hat im Wesentlichen analysiert, ja, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, die durchschnittliche Kontaktrate zwischen 37-Jährigen und 23-Jährigen im Arbeitsumfeld pro Tag. Und das sind Matrizen, das ist sozialwissenschaftliche Untersuchung, die hat gemacht. Sie hat das analysiert für Arbeit, Schule, Familie und andere Aktivitäten und das ist Grundlage für sehr viel Epidemiologie. Okay? Und meine, jetzt, das war eine riesen Arbeit, das zusammenzustellen. Und von denen, es gibt nicht beliebig vielseitige Datensätze, weil zum das seriös herauszufinden, oder? Da muss man dann aber, also meine, das ist eine richtige grosse Arbeit. Und jetzt bezüglich die gleichen Aussagen bezüglich sozioökonomischer Daten gibt es gar nicht. Also, Fumanelli hat das in Bezug auf Alter gemacht, in Bezug auf sozioökonomische Gruppen hat man das nicht gemacht. Also, das heisst schon mal, die Daten sind nicht vorhanden. Das Erste. Und das Zweite ist, und das ist der Punkt, der für mich absolut entscheidend ist. Ein Modell führt, ob es einem passt oder nicht, zu einer Geschichte, wo speziell, wenn man es im Entscheidungsfindungskonzept, Kontext inne braucht, dann erzählt das Modell irgendwann eine Geschichte. Und die Geschichte ist unterschiedlich, ob man die Leute in Altersgruppen oder in sozioökonomische Gruppen einteilt. Und das dort auch wieder. Leute, die sich mit Geschichten auskennen, sind gefragt. Und ein Fehlschluss möchte ich wirklich darauf aufmerksam machen. Es gibt immer die Leute, die sagen, ja, weißt du, jetzt machen wir zuerst mal das Modell und dann nachher erzählt über eine Geschichte aus dem Modell. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber ich glaube, in der Realität ist es bereits das Bestimmen von der Variablen, wo ein Modell zugrunde liegt, erzählt oder präformuliert, wenn man es so will, sagen, die Geschichte, die dann später mal einmal rauskommt. Und das, und dort, glaube ich, hat die Wissenschaft, oder also mindestens, ich rede jetzt mal für mich, ich habe im Laufe der letzten 2 Jahre gelernt, dass ich das zu wenig im Blick habe.
Also muss man sich von Anfang an überlegen, was wollte ich. Das ist die Fragestellung, die grundlegende Fragestellung, die ich überhaupt habe, wo ich eine Erklärung dafür habe oder eine Antwort dafür habe im Fall, oder?
Ja, und, ja, absolut. Und was kann ich erzählen? Und zu was für Geschichten führen die Variablen, die ich verwende? Und welche Geschichte erzähle ich denn auch nicht?
Was sehr heikel tönt und je nachdem ganz unterschiedlich ankommt im Reader sozusagen, je nachdem wahrscheinlich.
Ja, aber da kommt ein weiterer wichtiger Punkt dazu. Da möchte ich also auch sehr dafür plädieren. Ich verlange eine Ethik vom Lesen. Also wir haben den Titel von dem Podcast ist Ethik auf Modeling. Ich glaube, was wir auch entwickeln müssen, ist eine Ethik vom Lesen. Oder? Ab dem Moment, was ich mit dem meine, ist, die Leserin, der Leser oder der Empfänger von Informationen muss sich darüber klar sein, dass er oder sie auch eine Verantwortung hat in Bezug aufs Aufnehmen und das Interpretieren von diesen Daten. Und das Kritisieren von diesen Daten. Und das ist nicht freiwillig. Das muss man. Und, oder, das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Wie zum Beispiel, man soll nicht selektiv sein. Oder, ich meine, natürlich gibt es immer eine Studie, die irgendetwas belegt. Oder, aber es gibt halt viele Studien. Und die sind, und deswegen macht man ja Wissenschaft, deswegen macht man ja verschiedene Studien, weil eben nicht alle das gleiche Resultat geben. Wenn es nur ein Resultat gäbe, würde es ja länger, wenn man eine möchte. Ist aber eben nicht so. Und das ist wichtig, dass man möchte ja an Wissenschaftsjournalismus appellieren. Oder? Das reicht nicht zu sagen, ja, aber wir haben da nicht irgendeine Studie gefunden. Ja, da muss man hinterfragen, ja, aber warum sagt die eine das und 499 etwas anderes? Das Erste, aber das Zweite ist auch, oder, der Wissenschaftsjournalismus muss den Wissenschaften auch auf die Füße stehen und sagen, guck, das ist nicht verständlich, was du da erzählst. Und das Dritte ist, und das ist mir schon auch ein Anliegen, man muss einfach klar unterscheiden zwischen Werturteil und Sachurteil. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht versucht, Werturteile durch Sachurteile zu setzen. Man soll, jawohl, trust the science, aber die politische Umsetzung ist nicht Science, sondern das sind Werturteile. Und die Werturteile, die müssen in einer Demokratie von der Gesellschaft getroffen werden und nicht von Expertengremien.
Und wenn jetzt von deinen Werten redest, wie. Also du kannst eigentlich, wenn du jetzt ein Decision-Maker bist oder irgendetwas liest und die willst eine Meinung machen, kannst du einfach sagen, die Daten zeigen XY, darum müssen wir das und das machen. Sondern dann musst du sagen, die Daten zeigen das und das und wegen dem und dem Wert, den ich habe, müssen wir das und das machen.
Vollständig richtig. Oder ich meine, letztlich ist es ja so, dass Szenarien helfen dir oder sollen helfen, einen Entscheid zu optimieren. Also das heisst, wenn wir das und das machen, dann passiert dieses und jenes. Und wenn wir etwas anderes machen, passiert etwas Viertes. Okay, das kann man ja sagen. Und das ist eine sinnvolle Aussage. Jetzt aber optimieren heisst immer auch das Optimum, also überhaupt zu bestimmen, was man will optimieren. Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich meine, irgendein bestimmter Kontext hat man uns mal gefragt, ja, gebt uns die optimale Lösung. Und dann haben wir müssen sagen, ja, schau, die optimale Lösung, die Frage ist halt, was ihr optimieren wollt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich meine, die Fragestellung, die sich da stellt, ist jetzt konkret, meine, wie wichtig ist Schutz zum Beispiel gegen eine Erkrankung versus Schulbesuch und soziale Faktoren. Ja. Und da muss man es einfach auch akzeptieren, dass die Entscheidungen treffen, die sind häufig, die müssen einfach da auch ihre eigene Situation natürlich angemessen reflektieren. Oder? Ich meine, das Problem ist, ich wohne sehr, sehr bequem in einem Einfamilienhaus mit einem Garten und so weiter. Ja, ich meine, dann ist ein Lockdown ist für mich speziell während dem Frühling und im Sommer natürlich schon sehr viel weniger schlimm, als wenn ich im 15. Stock in einer 3,5-Zimmer-Wohnung mit 4 Personen wohne. Da muss man sich einfach. Das ist kein Urteil über Lockdowns, aber man muss, ich finde, man muss das auch reflektieren und man muss sehen, dass es. Und das ist ja unangenehm, Wort, oder? Es gibt Interessen und Werte, die einander widersprechen. Ich meine, man hat das gesehen, also in meinem privaten Umfeld habe ich das halt auch erlebt, oder? Dass Leute, ich persönlich bin absolut, also das möchte ich ganz klar sagen, ich halt unterstütze Massnahmen, die in der Schweiz getroffen worden sind, die finde ich, die sind sehr gut gewesen, die sind mit Augenmaß gemacht worden, ich unterstütze die sehr. Und ich würde es bitten, so, ich meine, Modulo, irgendwelche Korrekturen, die man immer hat, weil man lernt schon etwas dazu, aber das ist alles, also, ich hätte es nicht besser gemacht. Und, gut. Aber ja, oder? Alte Leute in Altersheim, die isoliert sind, das ist, für die ist das nicht lustig. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich lebe lieber nur noch ein halbes Jahr anstatt ein ganzes Jahr, aber dafür habe ich noch etwas davon. Und das sind Werturteile, die getroffen werden müssen. Und das sind keine wissenschaftlichen Urteile. Da muss die Gesellschaft muss sich darauf einigen, was sie will. Und mit dem sage ich nicht, es geht mir nicht darum, irgend in eine bestimmte Richtung zu gehen, aber man muss sich darüber klar sein, jawohl, es kann widerstreitende Aspekte geben. Und das müssen wir gegeneinander ausgleichen und das muss in einem offenen Diskurs passieren. Und der Diskurs muss moderiert werden. Und ich glaube, das ist eine grosse Verantwortung jetzt auch vom Wissenschaftsjournalismus, dass er den Diskurs moderiert. Mhm. Ja. Eine furchtbar wichtige Aufgabe auch.
Ja, aber das Problem ist natürlich, dass es halt relativ komplex ist. Also ich meine, wie du sagst, man kann schon sagen, jetzt will die möglichst viel Leben retten. Aber was das damit heisst, was man dann müssen machen, das passiert das und das und das und das und das. Alle müssen sich verschanzen für 3 Monate. Das ist dann Konsequenz XY wieder. Also es ist also sehr kompliziert, um nachher kommunizieren. Sagen, wieso ist es jetzt so und nicht anders?
Ja, ich glaube, da bleibt es nichts anderes übrig als der demokratische Diskurs. Oder? Also das möchte ich nicht. Meine, klar, oder? Es gibt kurzfristige Entscheidungen, wo man jetzt gerade etwas entscheiden muss und das soll ein Expertengremium treffen. Mhm. Nur, ich meine, der Entscheid für den ersten Lockdown, das ist selbstverständlich vernünftig gewesen, aber der hat ja auch nicht so lange gedauert. Also ich meine, fair enough, da hat man einfach müssen entscheiden und manchmal kann man jetzt nicht noch lange reden, sondern jetzt machen wir einfach mal etwas, aber das ist ja dann irgendwann auch vorbei. Mhm. Jetzt ist die Frage, ja, wenn man in Zukunft Masken haben im ÖV, mich persönlich stört das nicht. Ich finde es, nicht als Wissenschaftler, sondern als Privatmann, als Privatperson, wegen mir kann man das machen. Aber das ist ein Wertentscheid, wo man halt zu treffen hat.
Mhm. Ich wollte schon fragen, du hast vorhin den Leser und hast dann den Wissenschaftsjournalist eigentlich gemeint. Was ist denn sozusagen der Leser vom Leser? Erwartest du denn auch etwas?
Ja, ich erwarte von allen Lesern etwas. Aber man muss sehen, dass es ein mehrstufiger Prozess ist. Mhm. Die Wissenschaftsjournalistin, der Wissenschaftsjournalist, die haben ganz besonders, die sind sozusagen Vorleser, wenn man so will. Und ja, ich meine, die haben, oder je mehr, man muss sich einfach darüber klar sein, Schnittstellen, das ist eine komplizierte Geschichte. Mhm. Und an der Schnittstelle, da gibt es meinetwegen die in der Wissenschaft, die irgendwie, was weiß ich was, da ihre Modelle zusammenbröseln und dann eine Simulation schreiben, aber ansonsten nicht so kommunikativ sind. Und dann muss es einen nächsten Layer geben von Leuten, die das ein bisschen formulieren. Und dann noch einen nächsten Layer und dann kommt es raus. Und dann kommt der Wissenschaftsjournalismus, der es dann auf die andere Seite wieder ein bisschen aufdröselt. Und jede Ebene hat ihre Verantwortung. Und wenn man so will sagen, der Endleser, der hat natürlich in dem Sinne die geringste Verantwortung. Wäre einfach schön, wenn der Endleser sich auch darüber im Klaren ist, dass nur weil irgendwie eine Studie von der Universität XY mit 22 Probanden irgendetwas sagt, das ist noch nicht unbedingt die abschliessende Wort. Und was ganz wichtig ist auch, dass das, glaube ich, auch, das muss der Endleser sich wieder mehr darüber im Klaren werden. Oder Wissenschaft ist nicht. In der Wissenschaft geht es nicht um Sachen, die man wissen. Sondern mit der Wissenschaft geht es um Sachen, die man nicht wissen. Also das ist. Sonst forschen muss man es nur, wenn man es nicht weiß. Ja. Und das macht es also intrinsisch ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben jetzt die Debatte, und ich sage es jetzt halt trotzdem, wo behauptet wird, also es sei behauptet worden, dass eine Impfung vor Ansteckungen schützt und so. Und ich meine, und das ist doch gar nicht wahr. Ich meine, da muss man sagen, vielleicht schon nicht so naiv sein. Ich meine, ich will nicht ausschliessen, dass irgendjemand irgendwann mal etwas falsch formuliert hat. Mhm. Aber in der Entstehungs- oder wenn ein neues Präparat auf den Markt kommt, ob man jetzt in Gottes Namen keine Zeit hat, um 15-jährige Studien betreiben, dann sieht man halt erst im Nachhinein, was es alles gebraucht hat. Und ich meine, das ist übrigens nichts Außergewöhnliches. Ich meine, jede Grippeimpfung ist neu, wenn man so will.
Ja.
Das sind halt etablierte Praxis und was es wirklich bringt, das weiß man häufig erst. Es ist intrinsisch, dass man das erst nachher weiß. Und da sieht man ein bisschen, wie heikel das so Formulierungsfragen denn sind. Ich meine, oder, da beißt es sich halt auch wieder, wenn alle immer ganz exakt formulieren würden, dann würde man niemanden mehr verstehen. Und auf der anderen Seite, wenn man halt etwas gröber formuliert, dann kommt irgendjemand und behauptet, ja, aber das ist dann etwa gar nicht wahr, was du da gesagt hast. Und naja, in einem gewissen Sinne ist das schon auch wahr, aber man kann halt nicht, es ist halt schwierig, immer alles ganz genau zu sagen.
Ja, was Kommunikation extrem erschwert. Und vor allem kann man nachher irgendwann heutzutage zurückgehen und sagen, du hast am 15. Februar das und das gesagt. Und das stimmt
Ja,
überhaupt nicht.
das ist furchtbar. Also ich
Ja.
finde das, also meine, wir müssen wieder lernen, dass Menschen irren. Wir müssen auch abgesehen davon erlauben, dass Menschen einfach mal, oder, Diskussion ist wichtig und in der Diskussion tut man manchmal Meinungen ausprobieren. Also ich finde, oder, der Witz von einer guten Diskussion ist, dass man auch mal eine Meinung ausprobieren kann. Also wir haben das früher in der Schule noch gemacht, da hat man irgendwie so. Ich hatte einen sehr guten Lehrer gehabt, der hat uns dazu gezwungen, in einer Diskussion Meinungen, das Gegenteil von dem zu vertreten, was wir eigentlich gemeint haben. Und also das Debattieren im Angelsächsischen, der Debattierclub im angelsächsischen Raum, das ist etwas, wo es viel zu, wo wir töten das im Moment ab und das ist ganz, also das halte ich für ganz, ganz schlimm. Das macht wirklich Demokratie, das ist so höchst undemokratisch und diskursfeindlich. Natürlich soll man nicht jeden Blödsinn erzählen, aber also man soll halt, also man soll einfach auch mal sehen, dass intelligente Menschen probieren manchmal eine Meinung aus und dann merken sie im Gespräch, oh nein, das hebt nicht. Aber man kann es ja nur dann wissen,
Ja, man es
dass es
mal
nicht verhebt.
geküsst hat, ja.
Ja. Und einmal erlebt hat in einem Gespräch, dann rede ich mit dir anderen und dann merkst du, dass meine Meinung, wenn ich jetzt behaupte, der dann ist flach, oder? Und dann merke ich, ja, nein, also der andere, der hat mich jetzt wirklich wieder leid. Aber ich weiß eben nachher, warum, dass ich jetzt davon überzeugt bin, dass der doch nicht ganz so flach ist, wie sie aussieht.
Wenn du mit mir überhaupt geredet hättest, wenn du wüsstest, dass ich eigentlich nicht der Meinung habe, dass er flach ist. Also wir sind immer noch in eine
Ja,
Konversation eintreten. Gut, ich glaube, wir haben das Thema wahrscheinlich noch zu Genüge, da könnten wir noch lange diskutieren, besprochen. Hast du gerade noch etwas wollen sagen, was dich beschäftigt oder?
wir müssen mehr diskutieren und diskutieren muss wieder ein Teil von der Gesellschaft, vom gesellschaftlichen Diskurs werden. Diskussion ist nicht nur ein gegenseitiges Überzeugen, sondern in der Diskussion schärfen sich Ideen, formulieren sich Ideen und das müssen wir machen, damit wir Sach- und Wertfragen können voneinander trennen und beide sind wahnsinnig wichtig.
Super, danke für das Schlusswort.
Danke dir vielmals, das ist natürlich wie immer. Ich habe wieder einen Haufen gelernt
Ich
während
habe
dem
vor
Podcast.
allem viel gelernt, würde ich sagen. Aber ja,
Ja. Danke
sehr gut.
vielmals.
Ja, danke dir.